Heute ist Psalmsonntag. Palmsonntag. Hoffentlich auch ein Psalmsonntag, aber heute ist Palmsonntag. Das ist der Sonntag im Jahr, an dem wir uns an den Einzug von Jesus in Jerusalem erinnern. Und diese Geschichte ist für mich so das ziemlichste Anti-Corona-Setting, das man sich überhaupt vorstellen kann. Jesus zieht in Jerusalem ein und eine Menschenmasse, dicht gedrängt, feiert ihn. Keiner achtet auf irgendeinen Abstand. Die Stimmung ist super. Alle jubeln, alle wollen Jesus nah sein. Den meisten scheint es sogar richtig, richtig gut zu gehen. Und vielleicht weiß nur der eine oder nur ganz wenige, dass es wirklich schlimm in den nächsten Tagen werden wird. Das scheint so der komplette Kontrast zu heute zu sein. Die Stimmung, ja, Menschenmassen darf es doch gar nicht geben. Die Stimmung ist eher distanziert, nicht besonders fröhlich. Von Tag zu Tag ein bisschen depressiver, teilweise auch aggressiver. Ich habe in den letzten Tagen wirklich wenig Leute jubeln sehen. Jubeln ist ja jetzt so generell nicht das riesendeutsche Ding. Aber nicht mal in der Sportschau am Samstagabend sehen wir, wie Leute sich freuen. Und den meisten Leuten geht es eben nicht so gut. Oder zumindest ist das Gesamtgefühl, in dem wir leben, nicht so besonders positiv und fröhlich. Die Stimmung wird uns präsentiert, dass wir darauf achten müssen, dass es wirklich schlimm kommen würde. Aber was tut der eine? Und ich habe gute Nachrichten für euch. Jesus ist von der Situation, in der wir uns gerade weltweit befinden, nicht überrascht. Er weiß auch heute schon, was morgen kommt. Und er hat Hoffnung. Er hat heute Hoffnung für dich und für mich. Und er meint es gut mit dir. Er freut sich mit dir. Ich liebe diese prophetische Zusage aus dem Buch Zephania, einem prophetischen Buch im ersten Teil der Bibel im Alten Testament. Und dort steht in Kapitel 3 im 17. Vers, dass Gott sich von ganzem Herzen über dich freut. Und das auch in dieser schweren Zeit. Ich möchte mit euch jetzt den Bibeltext lesen, der diese Geschichte am Psalmsonntag so eindrücklich beschreibt. Und ich lese es euch vor aus dem Lukas-Evangelium, dem 19. Kapitel, die Verse 28 bis 38. Jesus setzte seinen Weg nach Jerusalem fort. Er ging vor seinen Jüngern her. Als er die Orte Bethphage und Bethanien erreichte, die in der Nähe des Ölbergs liegen, da schickte er zwei Jünger voraus. Geht in den Ort vor euch, sagte er, und wenn ihr hineinkommt, dann werdet ihr ein Eselsfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir. Und wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Und sie gingen und fanden das Eselsfohlen genauso, wie Jesus es gesagt hatte. Und als sie es losbanden, da fragten die Besitzer tatsächlich, warum bindet ihr denn unser Eselsfohlen los? Und die Jünger antworteten, der Herr braucht es. Und so brachten sie Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, sodass er darauf reiten konnte. Die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Und als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinaufführte, da fingen seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Gepriesen sei der König im Namen des Herrn. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Diese Geschichte ist eine Geschichte von zwei ganz unterschiedlichen Reaktionen auf Jesus. Ich liebe es zu Beginn zu wissen, dass Jesus in dieser Geschichte nichts überrascht. Er ist auf alles absolut vorbereitet. Und er ist ruhig, obwohl er weiß, was in den kommenden Tagen passieren wird. Er selbst geht den härtesten aller Wege, aber offensichtlich hat er Frieden. Und das ist etwas, was wir immer wieder bei ihm sehen, ganz gleich, in welcher Situation Jesus sich befindet, ob es Sturm gibt, Angriffe, ganz gleich. Jesus hat Frieden, er ist ruhig. Er ist der, der in jeder Situation, in jedem Sturm Frieden hat. Also schickt er zwei seiner Jünger vor und sie sollen ein Eselsfohlen aus dem Ort vor ihnen holen. Und das ist ja schon ziemlich strange, finde ich. Jesus leiht sich hier einfach mal etwas aus. Aber es ist vorbereitet. Er sagt den Jüngern, dass sie den Besitzern sagen sollen, der Herr braucht es. Und diese Antwort, so knapp sie auf den ersten Blick erscheint, sie genügt tatsächlich. Natürlich werden sie gefragt, was sie dort machen, als sie den Esel losbinden. Aber umso erstaunlicher ist die Reaktion der Besitzer. Sie lassen nach der Antwort der Jünger auf ihre Frage, was sie denn damit machen, den Esel einfach mit ihnen ziehen. Mich fasziniert diese Erlaubnis. Wir lesen nicht, dass diese Leute vorher wussten, dass Jesus ihren Esel braucht. Wir lesen nicht, dass sie wussten, was überhaupt passiert. Wir wissen nicht mal, ob sie Freunde von Jesus waren. Wahrscheinlich kannten sie ihn gar nicht. Sie sehen Jesus ja selbst nicht. Sie hören nur und sie glauben das, was seine Jünger sagen. Sie glauben dem, was ihnen gesagt wird. Und dann handeln sie. Sie tun etwas. Sie geben den Esel frei. Und diese Reaktion ist für mich so ein unglaubliches Vorbild. Sie sehen nicht, aber sie hören etwas, sie glauben und dann handeln sie. Und dann kommt Jesus auf diesem Esel eben in Jerusalem an. Und die Stimmung ist gewaltig. Alle freuen sich. Es ist Jubel da, Freude, dass Jesus endlich da ist, der dir so große Dinge überall getan hat. Und sie sehen Jesus und sind total begeistert. Die meisten haben ihn schon erfahren. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn gehört. Und so fangen sie an, Gott für all das zu loben, was Jesus getan hat. Und tatsächlich, es stimmt, was diese Menschen über ihn sagen. Jesus ist die Hoffnung für die Kranken. Jesus ist die Hoffnung für die Einsamen. Er ist die Hoffnung für die Traurigen. Er ist die Hoffnung für die, die ohne Hoffnung sind. Seine Gegenwart verändert alles. Und das feiert diese Menschenmasse. Sie haben ihn gehört und sie glauben ihm. Sie glauben, dass Jesus der Messias, dass er der von Gott angekündigte Retter ist. Und deswegen singen sie diesen Hoffnungstext der alten Propheten. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Und auch das fasziniert mich. Diese Leute sehen Jesus. Sie hören ihn. Sie haben ihn erfahren. Sie haben eine Beziehung zu ihm auf irgendeine Art und Weise aufgebaut. Sie haben ihn gehört und sie glauben. Sie glauben das, was er ist. Sie feiern ihn. Aber es gibt dennoch einen Unterschied zu den stillen Eselsbesitzern. Diese Menschen sind nur begeistert. Sie bleiben beim Hören und beim Glauben stehen. Wir wissen, dass die Stimmung sich in nur wenigen Tagen in der Stadt Jerusalem komplett gegen Jesus wendet. Anstelle ihn zu feiern, Gott zu loben, wird er verurteilt, beschimpft, bespuckt. Sie werden nicht danach handeln, was sie von ihm gehört oder gelernt haben, sondern diese Menschenmasse wird sich von ihm abwenden. Zwei so unterschiedliche Reaktionen auf Jesus. Heute an Palmsonntag feiern wir Jesus. Wir feiern ihn, weil wir wissen, dass von ihm die echte Hoffnung ausgeht. Dass er sich vor den schwersten Situationen nicht versteckt, sondern dass er vielmehr da ist, um uns in unseren Stürmen zu tragen. Jesus ist da. Und er will dir persönlich begegnen. Und das ist eine richtig, richtig gute Nachricht in dieser Zeit. Ich weiß nicht, welche Ängste dich in den letzten Tagen begleitet haben. Vielleicht ist das die Angst, dass du oder deine Lieben krank werden können. Vielleicht ist deine wirtschaftliche, finanzielle Existenz bedroht und du weißt nicht, wie die nächsten Monate oder vielleicht sogar Jahre funktionieren sollen. Vielleicht machen dich aber auch diese Einschränkungen, mit denen wir leben, das Kontaktverbot, nicht mit anderen Leuten wirklich auch nah agieren zu können. Vielleicht macht dich das persönlich fertig. Und ich muss sagen, es ist eine harte Zeit. Aber für diese Zeit gibt es unseren Glauben. Unser Glaube soll gerade dann tragen, wenn es schwer wird. Wenn wir nicht verstehen. Wenn wir erstmal die Sonne nicht am Horizont sehen oder das Licht am Ende des Tunnels noch verborgen ist. Jesus will dein Fundament im Sturm sein. Und vielleicht fragst du dich, wie wird er das denn? Wie bekomme ich denn Hoffnung in dieser Zeit? Und ich möchte dich in drei ganz einfache Schritte mit hineinnehmen. Das erste, es geht darum, dass du Jesus hörst, dass du von ihm hörst, ganz persönlich, dass du eine Begegnung mit ihm hast. Wir kennen anders als die Leute in der Geschichte schon das, was eine Woche später nach dem Palmsonntag passiert. Jesus wird verurteilt, ohne schuldig zu sein. Er wird geschlagen, gedemütigt. Er stirbt am Kreuz. Jesus ist tot. Sein toter Körper wird in ein Grab gelegt. Und eigentlich ist das der Inbegriff von Hoffnungslosigkeit. Aber am dritten Tag, Sonntag, genau in einer Woche, da steht er von den Toten auf. Er lebt. Und Jesus lebt ewig. Er lebt jetzt und heute. Und er will dich treffen. Er will dir persönlich begegnen. Wo kannst du ihn finden? Ich glaube, dass du jetzt gerade schon am richtigen Ort bist. Hier siehst du und hörst du Menschen, die ihn erlebt haben, die ihn eine Beziehung zu Jesus haben. In den letzten 3 Monaten hatte ich das Privileg, eine Sabbatzeit zu machen. Nach fast 15 Jahren als Pastor dieser Gemeinde durfte ich eine Auszeit machen, um neue Inspiration, neue Berufung für mich zu erleben. Und genau das ist passiert. Ich möchte euch eine kurze Begebenheit erzählen. Ende Januar besuchte ich ein kleines benediktinisches Kloster in der Nähe von Hildesheim. Und ich muss euch sagen, dort ist so ziemlich fast alles anders als hier bei uns. Ich sage fast, weil eine Sache genau gleich ist. An diesem Ort mit diesen Menschen ist eine Liebe zu Jesus und eine Liebe zu seiner Gegenwart. Genau wie hier. Aber sonst ist alles anders. Die Musik, die Art, den Gottesdienst zu feiern und vor allem die Stille. Wir starteten jeden Morgen um 6 Uhr früh und die Gebetszeiten dort bestehen fast ausschließlich aus gesungenem Psalm. Ein Wechselgesang im gregorianischen Stil. Und ich muss euch sagen, das hat mich zu Beginn doch schon ganz schön herausgefordert, wenn man dort sitzt und in diesem Wechselgesang mit dem Pater zusammen Gottesdienst feiert. Aber genau in diesem Psalm ist Gott mir begegnet. Diese Zusprüche Gottes, mehrere tausend Jahre alt. Und ich spüre, diese Hoffnung, über die die Psalmisten schreiben, sie ist real. Sie trifft mich jetzt. Er ist hier. Wenn du Jesus, wenn du Hoffnung suchst, dann lade ich dich ein, ihn in der Bibel zu suchen. Es ist so einfach. Bete einfach, bevor du liest, Jesus, ich möchte dich erleben. Ich möchte dich spüren. Ich möchte Hoffnung von dir bekommen, dass diese alten Worte und Geschichten mich persönlich berühren. Und dann darfst du ihm zuhören. Der zweite Schritt, auf den ich dich mitnehmen möchte, ist, dass es nach dem Hören zum Glauben kommt. Im Hebräerbrief zu Beginn des 11. Kapitels steht, was ist also Glaube? Der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass etwas, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Glaube ist das Vertrauen darauf, auf etwas, als eine Hoffnung, dass sich etwas erfüllen wird, eine Überzeugung dessen, was man nicht sieht. Paradoxerweise ist das ja aktuell überall, in aller Munde, in allen Medien und es wird sogar von Wissenschaftlern gepredigt. Auch wenn wir diesen Virus nicht sehen, ist er doch da. Er ist eine reale Gefahr, gerade für alle Risikogruppen. Aber keiner von uns hat ihn jemals gesehen. Wir glauben aber den Wissenschaftlern und natürlich handeln wir danach. Das ist richtig. Aber Jesus bietet uns eine Hoffnung an, die wir nicht sehen, die aber noch realer ist als jeder Virus, als jede Gefahr auf dieser Welt. Und dieses Vertrauen nennen wir Glauben. Dieses Vertrauen, dass er stärker ist als der Tod, weil er den Tod überwunden hat. Und drittens kommt es zum Schluss auf den Unterschied an. Was machen wir jetzt mit unserem Hören? Was machen wir mit unserem Glauben, mit dem Vertrauen, dass das, was wir gehört haben, wirklich stimmt? Handeln wir im Vertrauen oder belassen wir es dabei und wenden uns vielleicht im größten Sturm dann doch ab? Wenn wir ihm vertrauen und glauben, dann wollen wir tun, was er sagt. Und Jesus fasst dieses Handeln ganz einfach zusammen. Er sagt, liebe Gott von deinem ganzen Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe ist der Schlüssel zum Handeln. Liebe macht den totalen Unterschied. So gern ich euch heute alle in den Arm genommen hätte, ich hätte euch gerne zugehört. Ich hätte mich einfach gefreut, dich zu sehen und ja einfach zu hören, was gerade in deinem Leben passiert. So weiß ich, dass das nur ein kleiner Teil von Liebe ist. Liebe ist, wenn wir uns gegenseitig erreichen, wenn wir uns anlächeln, wenn wir uns Nachrichten schicken, wenn wir uns ermutigen, wenn wir Leid und Sorgen miteinander teilen und dann gemeinsam damit mit dem, was uns bewegt, zu Jesus zu gehen, indem wir füreinander beten. Ich glaube, das ist Liebe. Und ich wünsche mir, dass wir gerade als CGM-Familie das in dieser Zeit leben. Heute und hier, aber auch in der Woche. Ich will der aktuellen Situation das Gute abgewinnen, dass wir lernen, dass wir nicht nur am Sonntag Kontakt haben müssen. Und zuletzt möchte ich dir, wenn du Jesus noch nicht kennst, ein Angebot machen. Jesus kennt dich schon. Und er wünscht sich von Herzen, dass du ihn kennenlernst. In der kommenden Woche erinnern wir uns daran, dass Jesus kein Weg zu weit, keine Herausforderung zu groß, kein Schmerz zu schmerzhaft war, um dich persönlich kennenzulernen. Und das kannst du jetzt, heute tun. Du kannst mit ihm sprechen. Du kannst ihm dein Leben anvertrauen. Und er will dir ein neues Leben schenken. Jesus hat mit seinem Tod für alles bezahlt, was du und was ich falsch gemacht haben. Er schaut nicht einfach über unsere Fehler hinweg, sondern er wendet sich dir zu. Er vergibt dir. Er macht dich heil. Er kümmert sich um deine Verletzungen. Und er gibt dir dann die Möglichkeit, eine neue Gemeinschaft von Menschen zu kommen, Menschen kennenzulernen, die ihn auch kennen. Das ist seine Kirche überall auf dieser Welt, nicht nur hier in Mülheim in der CGM oder in anderen Gemeinden in Mülheim. Nein, seine Kirche ist die Gemeinschaft von Menschen, die ihn kennen. Und wenn du ihn kennenlernen möchtest, dann darfst du jetzt genau da, wo du bist, ein Gebet sprechen, das ich dir gerne vorsprechen möchte. Sprich mir einfach nach. Jesus, ich freue mich, von dir heute gehört zu haben. Ich brauche Hoffnung für mein Leben und ich möchte dich einladen. Ich glaube, dass du für meine Schuld und für meine Verletzung gelitten hast und dass du am Kreuz gestorben bist. Aber meine Hoffnung ist, ich glaube daran, dass du auferstanden bist und ich deswegen mit dir leben darf. Ich lade dich in mein Leben ein. Amen. Wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gebetet hast, dann lade ich dich ein, uns zu schreiben. Auf unserer Website findest du alle Kontaktdaten. Wir wollen dir helfen, deine ersten Schritte mit Jesus zu gehen, mit dabei zu sein. Du bist nicht alleine. Ich wünsche uns allen, dass wir nach dem Hören glauben und dass wir dann mit unserem Glauben und mit unserem Vertrauen auf den, der dieses Vertrauen mehr als alles, als alle anderen verdient hat, handeln, dass wir lieben. Amen.